Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und letzterer begrüßt euch in einer Länderspielpause, die so eigentlich keiner gewollt hat, zu Folge 130. Nach einem Spiel, das, ich sag mal, die Werder-Welt ein bisschen verändert hat. Kein P mehr auf dem Trikot, stattdessen nach Abpfiff ordentlich Pipi in den Augen, zumindest beim Trainer und bei unserem erfolgreichsten Stürmer. Und dem haben wir dann auch den Titel gewidmet, Jan.
DuckTales, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die großartige DuckTales-Serie mit dieser absolut nervigen Titelmelodie, aber passt in der Tat sehr gut, denn Marvin Ducksch in Bestform derzeit und mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack und demzufolge wäre alles andere totaler Quatsch gewesen, als diese Folge, zumindest titeltechnisch, dem guten Mann zu widmen, oder nicht?
So, DuckTales, das Worum-Podcast-Musical.
Ja, genau.
Jetzt werden die Titel nur noch gesungen. Nein, auf jeden Fall, also Marvin Ducksch, ne, über den wir ja auch in vielen Ausgaben häufiger mal gesprochen haben, weil es viel Kritik an ihm gab, auch in der Hinrunde und teilweise auch mit Worten, wo wir damals schon ein bisschen skeptisch waren, er habe kein Bundesliga-Format und so weiter. Der Junge hat jetzt 8 Tore, 6 Vorlagen und zumindest im The Zone-Interview kam die erste Vorsicht Frage nach der Nationalmannschaft.
Okay.
Wo wir dann schon bei Pipi in den Augen, also hat ihm gut gefallen, hat man richtig gemerkt.
Ging runter wie Öl.
Es ging runter wie Öl, du, auf die geschundene Seele. Nee, aber ey, der Mann hat seinen Stempel aufgedrückt, nicht nur wegen der beiden Tore.
Naja, und zusammen mit Niklas Füllkrug jetzt erfolgreichstes Sturmduo der Liga. Auch das geht runter wie Öl.
So. Und dementsprechend die Frage, ne, wenn wir den besten deutschen Stürmer stellen, und kam die Frage, ich glaube, wer war denn der Experte bei The Zone? War das
Benny Laut.
Interview, ne? Benny Laut, richtig, ja. Der ja auch mal angeblich ein Stürmer war früher.
Ja.
1860, wenn ich mich recht erinnere.
Das ewige Talent, der war ja auch beim HSV.
Und der dann eben meinte, sollte der Hansi, ja, der Hansi, sollte der Hansi mal auf die verrückte Idee kommen, mit 2 Stürmern zu spielen, wäre natürlich der kongeniale Partner bei Werder Bremen auch der erste Ansprechpartner für die zweite Sturmposition dann in der Nazio.
Ja,
aber wir zitieren nur.
Ich würde sagen, ein bisschen den Ball flach halten, ne?
Ja.
Es ist auch eine Frage der Konstanz und eine Frage des Systems und der Mitspieler, ja, die dabei sind. Ducksch in die Nationalmannschaft. Ich liebe ihn, ne? Und ich bin Gott froh, dass er jetzt so performt. Aber ich glaube, für die Nation muss da noch ein bisschen, also vor allem auch auf hohem Niveau über längeren Zeitraum einfach ein bisschen mehr kommen, was seine Leistung jetzt und seinen Wert für Werder in dieser speziellen Konstellation absolut null schmälern soll.
Ja, das stimmt. Habe ich genauso abgeheftet für mich nach dieser Benny Laut-Äußerung, bis ich dann gesehen habe, dass stattdessen Berisha von Augsburg nominiert wurde.
Ja gut, okay. Touché.
Was dann doch Touché. Wieder. Ja, entschuldige, aber das sind Totschlagargumente, einen Augsburger Stürmer zu nominieren. Also wirklich. Ja. Ne? Wie tief ist der deutsche Fußball gesunken?
Ja, ja, stimmt.
Mal fragen.
Ja. Ich mache mir erst Sorgen, wenn wir beantragen, dass Giekiewicz eingebürgert wird, damit er in der Nationalmannschaft spielen kann.
So, jetzt aber Schluss.
Jetzt aber Schluss hier.
Wirklich. Wir haben auch Hörer.
Ja? Aber um nochmal wieder auf Marvin zurückzukommen, ne?
Gerne.
Also Leistungsexplosion schon beeindruckend. Jetzt hat er, glaube ich, lass mich lügen, in 4 Spielen 4 Tore gemacht. Kann das sein? Kommt das hin?
Ja, in 4 Spielen 4 Tore, ja.
Wirklich krass. Und lass mich ja zu der These hinreißen, dass das alles an seiner neuen Kauleiste liegt.
Oder an dem Bart
vielleicht. Ja, stimmt. Ja, auch der steht ihm gut. Was aber nichts daran ändert, dass er in Interviews nach wie vor sehr unbeholfen wirkt, finde ich. Ja, so einen leichten Anflug von Schüchternheit und irgendwie das Gefühl, alles, was über Subjekt, Prädikat, Objekt hinausgeht, ist ein Problem. Aber ich liebe ihn einfach, ne? Er ist einfach auch in seiner Art, Fußball zu spielen, und wie er sich so vor den Kameras gibt, ist er einfach ein Süßer.
Ja. Ich war ja in Bremen, habe mit Freunden geguckt, ne? Und wir haben uns dann abends dieses geile, es gab ein Doppelinterview mit den beiden Vögeln auf The Zone. Und da, wo auch dieser, der Satz von Benny Lau, den wir eben zitiert haben, gefallen ist.
Ja.
So. Und du hast wirklich gesehen, die beiden Jungs stehen nebeneinander. Ja, und was das für unterschiedliche Charaktere sind, ne?
Ja.
Niklas Füllkrug steht da in so einer Jacke, weißt du, in diesen Riesenjacken, diese. Ja. Diese Zelte, weißt du, diese Schlafsäcke und steht da während des gesamten Interviews mit einer stoischen Ruhe, beantwortet jede Frage mit wirklich, als sei er ZDF-WM-Experte Christoph Kramer. Ja, wir haben schon Wetten abgeschlossen, dass wenn wir als Rentner in unserem Ohrensessel irgendwie die WM 2000, was ist das dann, 36 in Katar, Saudi-Arabien oder China gucken, dass Niklas Füllkrug der Experte sein wird. Ja. Ja. Auch mit einer Wahnsinnseloquenz, einer Ruhe und sehr scharfsinnig auch. Ja. Und dann kommt Duxi dazu und du siehst richtig, wie aufgeregt er ist. Ja. Duxi steht neben ihm wie so ein kleiner Junge, der mal pipi muss. Ne? Also ist die ganze Zeit
vom linken auf den rechten Fuß
trippelt rum und so und ist total aufgeregt und so, aber auch mega sympathisch, ne? Aber man sieht halt wirklich, wie krass, also die beiden nebeneinander, das war echt krass. Wir haben uns das dann am nächsten Morgen nochmal angeguckt, alle zusammen, weil wir das halt auch einfach so von der Charakterstudie her total interessant fanden. Und da fiel dann eben auch dieser Satz von Benny Laut mit der Nazi und du hast richtig gemerkt, wie Duxi 5 Zentimeter gewachsen ist daneben. Also ich glaube, er hat sich auch vor allem in der Hinrunde häufig ungerecht behandelt gefühlt. Ja. Einerseits von den Fans, als auch bei Social Media, wo dann wie oft wurde da gefordert, immer früher auswechseln, mal Birki früher bringen, mal Birki von Anfang an. Kannst dich dran erinnern, ne?
Ja.
Dann hieß es, dann kam Maximilian Philipp im Winter, wo es dann auch hieß, ja, der soll Duxdruck machen und so weiter. Und jetzt diese Explosion und du hast wirklich gemerkt, dass das der kleinen Seele wirklich, wirklich gut getan hat und das freut mich aufrichtig, muss ich wirklich sagen.
Hat die Philipp-Verpflichtung was gebracht?
Vielleicht, wenn man es so rumdrehen möchte, ja, vielleicht. Und Lücke, der halt auch meinte in dem Interview, ne, Duxi einen Riesenschritt gemacht in der Rückrunde. Ja. Und er sagte auch, es war ja fast sogar ein Hattrick von Duxi. Kannst du dich erinnern? Es stand 2-2. Dann kommt die Flanke, die Füllkrug verlängert.
Ja. Nur noch leicht touchiert und Duxi war zu nah dran und kann den Kopfball nicht mehr setzen, weil der Ball kam in der perfekten Höhe, dass Duxi einfach nur durchlaufen muss.
Richtig. So. Und er hatte schon praktisch den Kopf alles schon in Hab-8-Stellung.
Fürs lange Eck.
Schon angespannt. Ja. Und dann nimmt ihm praktisch sein eigener Vogelpartner, nimmt ihm da oder touchiert den Ball so leicht, sodass er dann eine kleine Richtungsänderung und dann trifft er ihn nicht mehr voll.
Genau.
Das wäre natürlich mega gewesen. Aber auch so, Marvin Duxi, Kicker 11 des Tages, glatte 1.
Ja.
Es gab 2 Einsen an diesem Spieltag, glatte Einsen, Guerrero und Marvin Duxi.
Ja, und muss man halt dann auch sagen, was du gerade gesagt hast, ne? Er selbst hat das auch so registriert. Ich habe jetzt gerade nochmal irgendwo ein Interview mit ihm gelesen, wo er sagt, er habe sich in den letzten Wochen immer wieder wirklich Kritik anhören müssen und das habe ihn motiviert, so sinngemäß, Duxi-Style halt, ne? Deswegen habe er das auch dazu beigetragen, dass er jetzt so eine Leistung in den letzten Wochen gebracht hat. Was man aber auch ganz klar sagen muss, der Junge, ich habe mir die Werder TV Interviews nochmal angeguckt danach, da haben sie die beiden interviewt unabhängig voneinander, einzeln und da auch totale Bromance, ne? Also
ja, Bromance hattest du doch auch noch dabei.
Kann ich mich noch an
so einen Tweet erinnern, ne?
Genau. Ja. Und Füllkrug halt unfassbar, was Duxi nochmal für einen Sprung gemacht hat und Füllkrug meinte auch, ey, ganz ehrlich, wenn das nicht Duxi gewesen wäre, hätte ich vielleicht sogar selbst versucht abzuschließen, aber ich weiß einfach ganz genau, wo ich ihm den hinlegen muss und dann kann man auch sicher sein, dass das eine gefährliche Situation wird. Und Duxi, der dann halt einfach darauf angesprochen hat, meinte, ja, ist halt immer schön, wenn man so einen Partner hat.
Ja.
Der Traumwanderer ist sicher, das ist einfach dann eine andere Qualität und ich weiß, was ich zu tun habe, aber das funktioniert nur sinngemäß, ne? Wenn ich den Ball so aufgelegt bekomme und so, dann denkst du, oh, ihr beiden, kommt her.
Wir sind Fußballseelen verwandt.
Ja.
Komm, lass uns ein zweites Mal heiraten.
Und genau, weißt du, und genau deswegen, vielleicht können wir das auch nutzen, um mal ins Spiel Gladbach einzusteigen.
Ja. Denn Duxi hat das Spiel ja nicht ganz alleine oder hat den Punkt ja nicht alleine geholt. Ne?
Es gibt
eigentlich eine Menge zu loben.
Ja, gibt es, aber ich muss schon sagen, also in diesem, das hat man mich dieses Jahr wahrscheinlich selten sagen hören, aber in diesem Spiel, was wären wir ohne Duxi gewesen? Alter Spieler,
ja, war der Typ
gut.
Das stimmt.
Und ja, nicht nur, ich meine, also wir haben uns gerade schon darüber ausgelassen, wie schön das Tor, das zweite Tor war. Aber er macht ja auch den ersten so gut. Ne?
Oh, er macht die beide geil.
Ja.
Ne? Und ich finde fast der erste noch geiler, noch mehr individuelle Klasse bewiesen. Mhm. Erstmal nach diesem sensationellen Schnittstellenpass von Romano Schmid. Gruß an Mario mit dem schwachen linken Fuß.
Ja.
Ich bin ja lernfähig.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt ehrlicherweise gedacht, dass du dich in dieser Folge hinstellst und sagst, wieso? Linksfuß? Hallo?
Ja.
Linksfuß?
Wäre auch eine Option gewesen. Leider war ich 2 Sekunden nach der Aktion schon überführt. Ja, da kam ich da gar nicht, konnte ich mir gar keine Ausrede mehr zurechtlegen. Nee, Mario hat recht, Asche auf mein Haupt. Trotzdem sagen wir, er hat einen starken rechten und einen starken linken Fuß.
Denn
das
war
wirklich,
so gut,
der war Zucker, wirklich.
Ja.
Ne? Also wirklich wie so ein Messer durch die warme Butter.
Ja.
Komplett. Und wie er dann, wie Duxi dann, und da ist er ja wirklich alleine, da hilft ihm kein anderer Vogel, ne? Wie er dann den Ball mitnimmt und dann mit 3-mal Arschwackeln wartet, bis alle auf dem Boden liegen.
Ja.
Ne? Inklusive Torwart und ihn dann reinschiebt.
Ja.
Also, das
macht
hat man
richtig gut.
Hat man das letzte Mal gesehen in der Fußball AG von Thomas Kuhlmann.
Ja.
In der Fußball AG mit Herr Oberbeck.
Ja.
Ne? Der Lehrer, der mit uns in der Halle spielte, mit Sportbrille auf damals schon. So, da habe ich zum letzten Mal so eine schöne Popo-Wackelaktion. Nein, das war traumhaft. Und das zweite Tor war dann ja wieder, im Prinzip war es eine geile Kopie des Tores in Bochum.
Ja, oder? Ich würd gerne noch mal eben was zum ersten Tor sagen.
Ja, okay.
Weil ich nämlich, was du meintest, ne, was halt wirklich Qualität für mich ist, ist, dass er wartet, bis Itakura runtergeht und dann aber sieht, dass Itakura noch zu nah bei ihm dran ist und dann nochmal mit dem Arsch wackelt und
richtig.
Selbst der Nachsetzversuch von Itakura dadurch auch ins Leere läuft. Naja, und zur Wahrheit gehört halt auch, er macht das wirklich, wirklich gut, aber was macht denn Omlinda?
Ja, also, gut, er geht halt auch runter.
Naja, und er kommt vor allem raus. Also Itakura ist doch die ganze Zeit bei ihm und dann rutscht er ja auch noch weg.
Ja gut, aber er sieht ihn zum ersten Mal, der Torwart, ne, sieht seinen Verteidiger ausrutschen. Und das ist ja schon 7 Meter vom Tor. Natürlich ist dann dein Torwartreflex, dass du den Winkel verkürzt und denkst, Itakura ist aus dem Spiel. Und dann verkürzt du den Winkel auf Duxch. So, das kann ich noch nachvollziehen, da würde ich jetzt nicht von einem Torwartfehler reden, oder?
Doch, der kommt ja ganz falsch raus. Der kommt ja schon raus, wenn Itakura und Duxch in den 16er laufen, orientiert sich Omlin schon in Richtung der beiden.
Okay.
Und dann geht Duxch, fängt Duxch an rauszugehen, also auf die, also weg von der Mitte, ein bisschen weiter rauszugehen.
Ja.
Und Omlin ist bei den beiden und rutscht dann weg und dann geht Itakura runter.
Ja, okay.
So, ne? Und also hätte er nicht gebraucht. Also der Impuls war wahrscheinlich wirklich, dass er denkt, ich weiß nicht, ob Itakura hinterherkommt.
So hatte ich das interpretiert jetzt.
Ja. Er orientiert sich raus, aber spätestens an dem Punkt, wo du siehst, Itakura kommt zwischen Duxch und Tor, meiner Einschätzung nach musst du da das Rauslaufen abbrechen und dich wieder langsam zurückorientieren.
Okay.
Weil dann kannst du natürlich in diesem klassischen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber in diesem Halbkreis, den man für Torhüter von Pfosten zu Pfosten zeichnet, um Winkel zu verkürzen, kannst du dich auf dem wieder orientieren, um das kurze Eck zuzumachen. Weil das ist ja letzten Endes genau da, wo die Lücke entsteht, in die Duxch das Tor schiebt.
So. Richtig, und insofern hast du recht, vielleicht doch kein wirklich gutes Torwartspiel, denn in der Mitte ist eigentlich niemand.
Genau.
Also der Torwart muss nicht darauf achten, dass der Ball da nochmal quergelegt wird.
Genau.
Ne? Und um zur Not den Schritt rauszumachen und den abzufangen, sondern er hat eigentlich nur den Job, die kurze Ecke zuzumachen.
Ja, genau.
Ja.
Deswegen.
Ja.
Und dann, aber dann bin ich bei dir, was du sagst, ne? Du hast ja gerade gesagt, zweites Tor dann im Prinzip eine Kopie des Bochum-Tors.
Ja.
Lass mich nochmal kurz überlegen, welches das war.
Naja, der Ball, welches Tor gegen Bochum, weiß ich nicht mehr, aber das war auch genau das Seitenwechsel. Ja, kommt ein Seitenwechsel, Duxch nimmt ihn runter, spielt ihn auf Füllkrug und bietet sich dann sofort wieder an. Und dann gibt's wieder, da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, dass wir meinten, spiel ihn mir in diese Range. spiele ihn mir hier hin, weißt du? So, dass genau wieder dieser einstudierte Laufweg...
Nee, das hast du falsch im Kopf. Du, das Tor gegen Bochum ist der Freistoß. Du meinst Stuttgart.
Stuttgart meinst, war das.
In Stuttgart, genau.
Korrekt, ja.
Wo er ins lange Eck zirkelt, wo wir uns komplett...
Ja, genau. Mhm. Entschuldige, aber das ist eine ähnliche, aber die Situationen lassen sich schon vergleichen, ne? Mhm. So, da kommt der Seitenwechsel, der Ball kommt bei Duxch an, spielt ihn auf Füllkrug, Füllkrug Arsch raus, zieht den zweiten Verteidiger auf sich und weiß dann genau, wo Duxch ihn hinhaben will, damit er ihn schön in die lange Ecke streicheln kann. Und das ist wirklich 100-mal einstudiert, also wirklich vom, und Ola hat das danach auch im The Zone Interview gesagt, sprach er von einem Teamtor.
Bei beiden, ja genau. Mhm.
Weil der Angriff auch so anfing, dass hinten der Ball erst erobert wird.
Ja.
Ne? Beide fingen so an. Ich glaube, einmal erobert Grujew den Ball und einmal wird er in der Mitte irgendwie erobert, dann wird er rausgespielt. Mhm. Also das war wirklich wie vom Reißbrett.
Ja. Einmal Jung, einmal Grujew. Die Balleroberung vor den Toren. Und was du sagst, ne, finde ich einen guten Hinweis. Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren.
Teamleistung,
aber deine Hinweise, ja genau, richtig, genau, Teamtor. Für Werner-Verhältnisse ist der ja schon also ins Schwärmen geraten.
Hey.
Nicht nur, wenn es um Duxch und Füllkrug geht, traumwandlerisch, sicher, Zusammenspiel und so, sondern er war einfach auch komplett verliebt in die Mannschaftsleistung. Ne? Und er meinte das ja vor beiden Toren. Teamtore. Und er erwähnt explizit den Ballgewinn, er erwähnt explizit das Umschalten, auch beim zweiten von Dingchi und so.
Richtig.
Also, großen Respekt vor der Art und Weise, wie das Team sich da auch reinverbissen hat, ne?
Ja, und deswegen meinte ich zu Anfang Pipi in den Augen statt P auf dem Trikot.
Ja.
Er sagte ja auch, das war eine komplette Willensleistung, das war eine ganz besondere Situation vor dem Gladbach-Spiel. Wir waren so ein bisschen angezählt, haben gut gespielt, aber verloren, ne? Waren zweimal besser, Leverkusen und Augsburg waren ja die Spiele. Und dann kam ja noch die Grippewelle, die ganzen Ausfälle.
Ja.
Die dann sozusagen ihren Höhepunkt darin fanden, dass dann auch noch Pavlenka ausfiel am Spieltag morgens und Chiarodia sein Startelfdebüt feierte und er sagte, und das ist nicht nur sportlich außergewöhnlich, sondern zeigt auch den besonderen Charakter dieser Mannschaft, und das sei ihm fast noch wichtiger als der sportliche Erfolg, sei ihm diese charakterliche Reife, diese menschliche Größe und Hashtag Ubuntu, ich kann mich nur wiederholen, das ist eine Ubuntu-Leistung gewesen, dass dann Chiarodia, das Zetterer, dass auch Dingchi dann seinen Anteil am zweiten Tor hatte, ne, und dass sich da alle so reingeworfen haben und auch, ja, wie gesagt, es gab ja auch Szenen, wo sie sich auf dem Feld angekackt haben.
Ja.
Ja, zum Beispiel zweites Gegentor von Gladbach, wo Grujew also den Ben Sebaini macht, sag ich mal. Das ist ja Harakiri, was er da macht.
Ja, aber das ist vor dem ersten Tor ja auch. Aber also lass uns nochmal eben kurz bei der Mannschaftsleistung, beim Teamspirit und so bleiben, ne? Bevor wir jetzt auf die Fehler gucken.
Weil ja, genau. Finde, aber das wollte ich eigentlich damit einbinden, nämlich aber können wir gleich auch nochmal detailliert, aber um die Verbindung zu diesem Teamding, zu unserem Teamthema nicht zu verpassen. Sprechen wir gleich nochmal in Ruhe drüber, wir haben die Szene noch vor Augen, Grujew rennt da rein wie so ein kleiner Junge auf dem Bolzplatz gegen vier Leute, du weißt schon, wenn er losläuft, nein, tu es nicht. Und danach knöpft sich ja Duxch Grujew vor, auf dem Feld und kackt den zusammen am Mittelkreis, das ist das verdammte ganze Stadion sieht.
Ja,
so, aber Grujew ist nicht beleidigt, das Team nicht, sondern danach ist auch wieder, komm, weiter geht's.
Ja,
fand ich groß. Fand ich echt groß. Und das gehört eben auch dazu, dass man sich dann auch mal eine Backpfeife abholt, eine verbale, wenn man den Fehler macht und das aber nicht persönlich nimmt oder beleidigt ist, sondern dann weiterspielt und weiter gut spielt, wie Grujew, der hat ja sonst wieder ein gutes Spiel gemacht.
Ja, und das ist eine Eigenschaft, die wir schon im Aufstiegsjahr gesehen haben, ne? Gerade auch in der Doku gesehen haben,
und
dass
das
eben
ist
auch mal die Fetzen fliegen können, und trotzdem jeder weiß, wie das zu nehmen ist, ne?
So,
aber jetzt ich würde ganz gern noch mal auf erstmal die Entscheidung von Werner pro Kiarodia gucken. Mhm. Weil er hätte ja durchaus auch die Option gehabt, Jung in die Mitte, Buchanan auf links, den ich übrigens auch gut fand. Der hat eine Weltklasse-Rettungsaktion gehabt.
Richtig.
Vor Hoffmann in der zweiten Halbzeit. Wo das 3-2 fallen muss und er den Fuß dran bekommt mit einer Harakiri-Grätsche.
Genau.
Ja. Und er hat sich trotzdem dafür entschieden, den 17-jährigen Innenverteidiger in so einem Crunch-Time-Spiel mit auf den Platz zu schicken, bei einer Truppe, ja, die einfach von Nationalspielern nur so strotzt.
Ja. Richtig. Ne, und wo Ole genau weiß, er hat als Gegenspieler Thuram und Hofmann da, ja, auf der Seite und im besten Falle Stindl.
Ja.
Also das war schon, fand ich auch beeindruckend. Genau, und vor dem Spiel war eigentlich durch die ganzen Ausfälle die Aufstellung eigentlich, hat sich von selber geklärt, ja. Die einzige offene Frage war, wer von den Greenhorns kommt rein, ja. Verteidigen wir hinten mit dem 17-Jährigen in der Dreierkette, damit Jung auf seiner Position bleiben kann und die Räume zustellen kann, was ja halt wichtig ist, damit du nicht überlaufen wirst da von Hofmann, der ja wirklich ein Fuchs ist. Ja?
Und der auch so ein gutes Spiel gemacht hat, ne?
Alter auch Schwede. Ein geiles Spiel gemacht hat. Oder bringst du eben Buchanan, ziehst Jung zurück. So, und dann hat er sich für Kiarodia entschieden und hat dann aber auch vermutlich aus Kraftgründen, ich meine, der Junge ist 17 und hat, wie hieß es bei Lars Ricken früher immer, der Junge hat übermorgen noch eine Mathe-Klausur.
Ja.
Ne? So, nach 60 Minuten waren die Kräfte dann am Ende, völlig okay, Buchanan kam rein, Jung ging nach hinten. Mhm. Stabilität war weitergegeben, fand ich stark. Und ja, es hat sich sogar noch was geändert, denn ist dir das aufgefallen, dass erst als Kiarodia draußen war, wurden keine langen Abschläge mehr gemacht. Also sie haben bis zur 60. Minute fast immer lange Abschläge hinten rausgehauen, mhm, um eben Kiarodia diese Pressing-Situationen zu ersparen.
Mhm.
Ja, du hast gemerkt, ganz zu Anfang hatten sie eine Aktion, das war, da macht er einen kleinen Fehler, da verschätzt er sich. Ich glaube, er läuft einfach zu spät los, Kiarodia. Gladbach holt sich den Ball und es war, glaube ich, die erste Riesenchance für Thuram, die er dann vergibt.
Naja, okay. Ich erinnere mich noch an eine andere, wo er den Ball sicher erläuft vor der Torauslinie und den Ball eigentlich lang schlagen will, aber komplett unterschätzt, wie schnell Hoffmann ist.
Ja, genau, ja, also, ja, kann sein, oder vielleicht unterschätzt er die Schnelligkeit von Hofmann oder verschätzt sich selber beim Loslaufen, wie auch immer. Ich glaube, ja, wir meinen dieselbe Szene.
Ja, okay.
Das war aber sein einziger Wackler. Und danach fand ich ihn so stabil.
Ey.
Und ich fand echt, man hat wirklich gesehen, warum der Typ so gehypt wird und warum der uns entweder noch irgendwann zur Meisterschaft schießen wird oder unser Konto ausgleichen wird.
Ja, irre zweikampfstark.
Ja.
Und das hat auch seinen Grund, dass da gab es, glaube ich, vor 3-4 Monaten oder kurz vor der WM oder kurz nach der WM, gab es auch Zeitungsartikel, wo es hieß, Maldini denke darüber nach, den zumindest mal in die A-Nationalelf zu berufen.
Ja, der hat ihn zu so einem Sichtungslehrgang eingeladen, da, wo er irgendwie 40 junge Spieler eingeladen hat. Und Fabio war da der Jüngste, war aber dabei. Also selbst der A-Nationalcoach hat ihn da schon auf dem Zettel.
Ja. Also und, wenn man sich mal
schade, dass er nicht für Deutschland spielt eigentlich.
Ja. Wenn man sich mal überlegt, dass der, also gerade auch wie er sich nach diesem Fehler, der ja ganz früh war, ne,
ja,
wie er sich da mental zurückgearbeitet hat. Richtig. Und dann wie abgewichst er teilweise Leute stellt, ne, und Füße reinstellt und Zweikämpfe gewinnt und so,
ja,
ist mir das Herz aufgegangen. Ey, und jüngster Werder-Bundesligaspieler aller Zeiten. Also,
ja,
ne, Startelf-Spieler, meine ich.
Absolutes Defensivtalent und aber trotzdem, die kurzen Abschläge hinten, dieses Risikoding trotz Zetterer im Tor statt Pavlenka, was ja fußballerisch auf jeden Fall eine Stufe besser und sicherer ist, ja, weil es hätte ja einfach fußballerisch besser ist, haben sie ihm dann diese Situation erspart und haben dann erst, als Jung wieder hinten war, in der Dreierkette vermehrt diese kurzen, ja, Abschläge kann man ja gar nicht sagen, also
das Kurzpassspiel, ne, hinten raus.
Genau, ne, haben sie dann erst wieder aufgenommen.
Und Zetterer auch beeindruckende Leistung, ne?
Fand ich auch. Wie siehst du als Torwart-Experte seine Rolle beim 0-1?
Ja, ich hab da einen ambivalenten Blick drauf. Also, von Anfang an. Ich finde den haltbar. Oder sagen wir es mal so, ein Top-Torhüter Nee, das klingt auch doof. Mit ein bisschen Glück hält er den. So, ist es vielleicht gut formuliert, aber ganz klar, das Gegentor ist nicht seins, sondern das ist in meinen Augen Weiser,
ja,
der einen Katastrophenrückpass spielt. Also wirklich seine gesamte eigene Abwehrreihe mit Hose runter erwischt, indem er wirklich den Ball an der Mittellinie rechts außen bekommt, den Angriff abbricht, sich umdreht, den Ball in die Viererkette zurückspielen will und ihn Hofmann direkt in die Füße spielt. Hofmann oder richtig. Neuhaus, weiß ich nicht mehr genau. Und die zu zweit auf eine komplett unsortierte, zurückhetzende Viererkette zulaufen und Thüram selbst noch die Zeit hat, vor dem 16er parallel zu laufen, um dann durch vier unsortierte Werderaner den Ball ins lange Eck zu schießen, habe ich wirklich Sachen geschmissen, als ich diesen Pass von Weiser gesehen habe, den ich ja wieder gut fand. Ich fand, Weiser hat wieder ein gutes Spiel gemacht.
Ja, so, richtig. Ne? Aber das sind eigentlich so Fehler, die er da macht, die wir in den letzten Folgen auch schon, und Ole hatte das Wort ja auch benutzt, unter fehlende Orientierung führen eigentlich, wo man denkt, Weiser nun eigentlich einer der wenigen Spieler, denen das nicht passieren sollte.
Ja, genau.
Und er erwischt ja wirklich mit diesem Rückpass, also nicht nur, dass der Rückpass an sich scheiße war, in der Situation war ja die ganze Mannschaft auf dem Weg nach vorne.
Ja, genau das. Und weißt du, wer berühmt ist für genau solche Fehler? Für mich, an wen ich sofort gedacht habe, wer das in schöner Regelmäßigkeit gemacht hat, Santi Garcia.
Santi
hat Garcia immer solche Fehler gemacht, immer. Und hat uns immer mit Hose runter und dann immer schön den Gegner auf unser Tor zulaufen lassen, weil er irgendwie irgendeinen Lullaball spielt.
Ja, oder weil er eine geile Heldengrätsche machen wollte dann am Ende noch.
Ja, genau.
Das konnte er nämlich auch.
Genau, schön immer an der Kante zur roten Karte balancieren.
Ja, aber wirklich. So, mit der geilen Furche im Rasen dann.
Ja, aber halt eben auch ein geiler Typ. Egal. Also auf jeden Fall habe ich mich tierisch drüber geärgert. Und mit ein bisschen Glück hält er den. Aber zur Wahrheit gehört für mich auch, er rettet uns, glaube ich, 3-4 Mal den Arsch.
Ja.
Also ne, gegen Thüram in der ersten Halbzeit, den hält er ja super, den weil er so lange oben bleibt.
Richtig gut, wir haben noch kurz gerätselt, wird er angeschossen oder hält er den? Nee, der hält den.
Der hält den wirklich mit der Hüfte,
ja.
Weil er einfach so lange oben bleibt, ne, und sich nicht irgendwie für eine Ecke entscheidet. Der wirklich, wirklich gut. Und er hat auch in der zweiten Halbzeit, hat er 2-3 richtig gute Reflexe, richtig gute Szenen gehabt.
Ja.
Deswegen, also, habe ich keine Bauchschmerzen bei und halt auch, was ein geiles Zeichen, dass der Typ trotz klarer Nummer 2 ja nochmal verlängert hat dieses Jahr.
Ja.
Deswegen, also Win-Win ist ein Typ, bei dem ich auf der Torwartposition mache ich mir momentan überhaupt keine Gedanken.
Nee, muss ich auch sagen. Und hätte ich ihm so eine stabile Leistung, also das ist ja mehr als, das wäre wirklich eine gute Leistung, habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, weil ich dachte, oh, Pavlenka fällt aus, dann habe ich schon hier Thüram und die anderen D-Züge da auf unser Tor zulaufen sehen dachte, okay, das ist ja wenigstens die Stärke von Pavlas, dieses 1-1-Spiel, vielleicht kann er da ein paar verhindern. Dachte ich, gerade in Gladbach, großer Ausfall, wenn Pavlenka da nicht spielen könnte. Aber hat mich Zetterer eines Besseren belehrt und freue ich mich so geirrt zu haben, wie übrigens auch bei meinem katastrophalen Tipp.
Ja, das wollte ich mir genüsslich für einen späteren Zeitpunkt aufheben, okay, aber wir können auch gerne jetzt drüber reden.
Nein,
was
später.
Hattest du nochmal getippt? Machen wir später. Okay, wir gucken später drauf. Und deine Hoffnung, dass ich es vergesse, kannst du dir abspielen.
Ja, komm, dann machen wir es jetzt. 1-5 hatte ich getippt. Ich hatte wirklich, wirklich Schiss, dass uns Gladbach überrollt und Rache nimmt für das Hinspiel. Und dass wir vielleicht ein bisschen wackelig sind und hatte ich wirklich Schiss und habe, glaube ich, noch nie so hoch gegen uns getippt, aber auch noch nie so weit vorbei.
Ja, muss man ja auch mal sagen, also die Angst war ja nachvollziehbar. Aber was ich halt eben dann auch finde, ist, es hätte gut so kommen können, ne? Und wie die Mannschaft es dann gemacht hat, auch mit der Personalsituation, also kurz vor Anpfiff auch noch Pavlenka raus und so.
Ja.
Umso mehr Respekt dafür. Alter Schwede. Wirklich auch unter dem Aspekt für mich eine nicht zu unterschätzende mentale Leistung. Und für mich im Übrigen auch ein Punkt, der mir mit Blick auf Klassenerhalt echt Hoffnung macht. Weil wir jetzt zwar nur einen Punkt mehr haben und es irgendwie auch in der Tabelle, ja gut, in der Tabelle ist glücklicherweise ja auch nicht wirklich viel passiert, aber so die Art und Weise, wie die Mannschaft einfach im Kopf wirkt, ne, es greift genau das auf, was Werner ja auch so in seiner Brandrede vor dem Spiel so ein bisschen gesagt hat, ja. Das wird diesem Team einfach null gerecht, diese ganzen Zweifler und Angsthasen, die jetzt sagen, oh, das war damals auch so und ich gehöre ja dazu. Ja. Ich habe das ja auch laut gerufen.
Wollte gerade sagen, das waren ja nicht nur die jetzt. Ne?
Ja. Also. Deswegen umso mehr sind das die Spiele, die mich wirklich nachhaltig beruhigen, auch wenn wir da nicht irgendwie mit fliegenden Fahnen und 3 Punkten wegfahren, sondern wo du einfach siehst, im Kopf sind die Spieler einfach intakt und zwar deutlich intakter auch als der Siegert.
Ja.
Deswegen. Ja. Achso, aber da kann ich direkt dran anknüpfen, was mir ja heute aufgefallen ist. Ich nenne es den manischen Siegert.
Ja.
10 Punkte ja. auf den 16.
Ja.
Und ich will es nur einmal gesagt haben. Ich kommentiere das nicht. Das ist eine wertfreie Aussage. 7 Punkten auf den 7.
So. Ne? Wollen wir das ganz wertfrei so stehen lassen?
Das lassen wir ganz wertfrei so. Ich sag nur, also nur für die, die jetzt die Brücke nicht direkt schlagen können, der 7. Platz wird dieses Jahr vermutlich zur Teilnahme an der Conference liegen.
Okay.
Ja. Weed.
Ja.
Egal. Ja, nur, dass ihr das auch im Kopf habt. Vielleicht hilft es auch ein bisschen, um die Angst gegen den Abstieg zu bekämpfen.
Ein Auswärtspunkt und die Welt ist eine andere.
Es ist eine Frage der Leistung und nicht des Punktes, mein Freund.
Ja, hast du auch recht. Hast du völlig recht. Und gefühlt waren das 3. Und dieser eine kann so wichtig sein. Wir hatten vor ein paar Wochen, war der Folgentitel 33 1/3. Weil ja. das die Punktzahl war, die in den letzten, 15 Jahren, 20 Jahren immer zum Klassenerhalt gereicht hat.
Ich habe gerade ein komisches Gefühl. Ich muss nochmal einen Disclaimer nachschieben, weil ich weiß ganz genau, dass die Leute mich bei Twitter mindestens wieder in der Luft zerreißen werden. Nein, ich sage nicht, dass wir jetzt für die Conference League gehen sollten. Ich sage bloß, dass der Abstand kleiner ist als nach unten. Und wenn man sich das halbe Glas, das halbvolle Glas nimmt oder das halb leere Glas nimmt, zwinge ich mich dazu, lieber auf das halbvolle zu gucken, ohne zu sagen, wir haben eine reale Chance, denn die Aufgaben, die jetzt kommen, werden schwer genug. Aber um deinen Punkt aufzugreifen, 33 1/3, das machen wir dann hoffentlich im nächsten Heimspiel klar. Für mich ehrlicherweise schon echt ein entscheidendes Spiel, vorentscheidendes Spiel.
Vielleicht schon, es könnte schon das entscheidende Spiel sein, ne? Aber wo du gerade dabei bist, dich vor Häme zu schützen, ja. Können wir jetzt doch mal eben noch kübelweise Häme über meinen Tipp ausschütten. Ich habe eben nochmal auf Twitter gefragt, komm, ich verdien's doch nicht anders. Beschimpft mich für meinen
Tiernamen.
Ja, Jonas Martinus, liebe Grüße. Hoffentlich nimmt dir jemand jetzt für ein paar Tage den weißen Elefanten weg, so als erzieherische Maßnahme. Finde ich sehr angemessen. Ja, überhaupt, Bia schreibt, die Luft da oben auf dem Elefanten ist halt sehr dünn.
Ja, ja? Da kann sowas schon mal passieren.
Vielen Dank dafür, das ist noch sehr charmant formuliert. Und Don schreibt, möchte ich an Ex-Außenminister Joschka Fischer erinnern, als er den letzten Tipp 5:1 vernommen hatte, excuse me, I am not convinced. Was ein Zitat ist, ich kann mich dran erinnern, weil ich vor 20 Jahren nachts aufgestanden bin in meinem Bremer Studentenwohnheim, den Fernseher angemacht habe. Das ist ein Zitat von Joschka Fischer aus der UN-Sicherheitsratssitzung,
ja.
In der Colin Powell, US-Außenminister, damals mit einem Lügengebäude diesen völkerrechtswidrigen Krieg im Irak angefangen hat und Joschka Fischer da nur saß mit seinem Knautschgesicht und meinte, ich bin nicht überzeugt.
Ja.
Was sich dann auch als richtig rausstellte.
Und den Kommentar meines Stadion-Buddies und Kumpels Jensen möchte ich dir auch nicht vorenthalten, der nämlich auch schreibt, nun gut, ich als jemand, der auf Platz 50 von 52 teilnehmenden Gemeinschaften im Tippspiel des Eisen Bremen liegt, zusammen mit einem Mitglied des Worum-Podcasts, möchte mich zu Fußballspielvorhersagen nicht weiter äußern.
So, das insofern ist die richtige Demut,
mit der du arbeiten kannst.
Ja, von der ich mir eine Scheibe abschneiden sollte.
Ja.
Vielleicht.
Ja, ich vielleicht auch. Ja, und zur Vollständigkeit gehört ja aber auch, ich habe 2:3 getippt für uns.
Ja, da war
sagen wir so, wenn Füllkrug ein bisschen kürzere Haare hätte.
So.
Ne?
So ist es nämlich.
Ja.
Ne? Dux Hattrick hättest du auch nicht getippt, aber
doch,
das hätte einer.
Davon war ich ausgegangen.
Wir waren gerade bei Hashtag Demut, mein Freund, Demut. Nein, Bombe, ey. Wir können hochzufrieden sein. Ich war wirklich glücklich. Und dann ist es ja auch wirklich so, wenn du Freitagabend spielst, hängt ja auch davon ab, zumindest bei mir, wie dann meine mentale Verfassung ist, mir noch weitere Fußballspiele anzugucken, ja, über das Wochenende. Und da muss ich sagen, das ging dann ganz gut.
Wollte ich sagen, da hast du Spaß, ne, gehabt, ne?
Ja, ja, und wir waren ja in Bremen, Gruß an alle, ne, und haben auch wirklich wissend, dass da eine unerwünschte Länderspielpause ansteht, haben wir wirklich auch alles mitgenommen. Ja, HSV gegen Kiel 0-0.
Oh Gott.
Alles, oh Gott, gesehen, alles gesehen. Dann schön die Konferenz, ja, auch mit so Kackergebnissen, die ich auch so nicht, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Dann diese Dortmund-Gala haben wir uns noch reingezogen abends. Also, so macht Fußball Spaß, wenn man erstmal einen Punkt hat.
Ja, und sich in Ruhe angucken kann, was die anderen so machen.
Ja.
Ey du, also wie gesagt, ich tendiere, oder was ich ja immer gerne ausblende, ist, dass ich bei Werder jetzt, wenn man auch auf den Rest der Saison guckt, ne, Stichwort 34 oder 33, ein Drittel, ja, Punkte, dass man immer so sagt, oh Gott, noch ein schwerer Gegner, und oh Gott, noch ein schwerer Gegner. Was ich halt auch immer ausblende, ist, wie performen denn die anderen da unten eigentlich?
Ja,
und richtig, das ist ja ehrlicherweise was, wo ich sagen muss, das sollte uns zusätzlich Mut machen, denn das ist ja ein Schneckenrennen da unten.
Ja, gut, teils, teils, ne? Wenn du siehst, dass Bochum Leipzig schlägt, ne?
Ja,
und,
gut.
Und das, ich meine, Schalke kommt ja auch noch, und das war, glaube ich, wirklich, also das war wirklich das schlimmste Spiel seit Bundesliga-Beginn, glaube ich. Augsburg gegen Schalke.
Ja, oh Gott.
Alter, was für eine Treterei war das denn?
Ja.
Und Augsburg wieder wirklich haben, naja, okay, müssen wir nicht drüber reden, aber, kann ja, sich aber, jeder seinen aber, Teil denken, aber auch die sind ja zurückgekommen, haben einen Punkt geholt. Unser Glück ist, dass da so viele kriselnde Teams unten drin stehen. Ne?
Ja, genau.
Stuttgart, jetzt sind Stuttgart und Hertha sind plötzlich, ja, wieder die Letzten. Jetzt Hoffenheim gewinnt gegen Hertha, ich glaube auch relativ souverän, 3-0 oder was war, ja, das, ne? Macht einen Sprung nach oben, ja, und das sind sofort 4 Plätze.
Ja.
Und Hoffenheim, unser nächster Gegner, die kommen zu uns.
Ja.
Und
musst du gewinnen, oder?
Musst du gewinnen. Das sind, ja, die Spiele, die du gewinnen musst. Ey, ja, in Gladbach einen Punkt mitnehmen müssen, das ist ein extra Punkt. Aber Hoffenheim, das ist wirklich, wo man sagen muss, das Spiel musst du gewinnen, dann ist der Rest der Saison relativ entspannt, weil dann haben wir die 34 Punkte. Aber eigentlich gut, dass Hoffenheim gewonnen hat, weil so ist der alte Trainer noch da. Mhm. Ja, wir hatten ja schon so ein bisschen Schiss, dass die Materazzo auch noch rauswerfen und einen neuen Trainer holen und dass da dann nochmal neue Energie in diese Truppe kommt. Bleibt uns Gott sei Dank erspart durch diesen etwas glücklichen Sieg und Hoffenheim auch glücklich, ey. Die ersten beiden waren Elfmeter, die beide, ja, genau, so unnötig waren eigentlich. Ja. So fühlen die sich vielleicht einigermaßen sicher und sind da weiter in ihrem Trott irgendwie. Materazzo, wo ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass der jetzt so der große Motivationskünstler ist. Ist mir ganz recht, dass der dann Sonntag in einer Woche, Alter, ist das noch lange, Sonntag in einer Woche noch auf der Bank sitzt bei uns.
Ja, ich, also, weil du gerade sagtest, ne, das sei gar nicht so Schneckenrennen, weil Bochum habe gewonnen. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, seit 2-3 Wochen ist Bochum für mich auch nicht der Abstiegskandidat Nummer 1.
Okay.
Also, das ist für mich wirklich dieser Vierkampf Hoffenheim, Hertha, Schalke, Stuttgart. Weil, ja, also, Schalke wird ja immer beschworen, dieses Jahr noch ungeschlagen, ja.
Ja.
Aber auch erst ein Sieg. Und das, wenn stimmt, du da unten drin steckst, ja, dann, ja, ist, dann kannst du dir halt für 6x0-0, kannst du dir halt nichts kaufen, nicht so richtig, ja, wo Befreiungsschlag draufsteht. Und die haben halt auch noch richtig schwere Spiele vor sich. So,
ja,
die müssen echt gucken, dass die da unten mal rauskommen. Und so diese klassische Serie, dass die alles in Grund und Boden spielen, das kommt bei denen nicht.
Nee, und das können die fußballerisch auch gar nicht. Ja. Die können wirklich nur sich ihre Punkte zusammenkämpfen, so. Aber Schalke hat natürlich das Momentum so ein bisschen auf seiner Seite. Weil die sind so jetzt gegen Dortmund zurückgekommen, 2-2. Ja, haben dann einen Punkt geholt. Frag mal Köln, wie leicht das ist, ja. So, und sind jetzt auch in Augsburg noch zurückgekommen und haben 1-1 gespielt. Es ist uns auch nicht gelungen. Also die sammeln halt so ein bisschen eichhörnchenmäßig ihre Punkte. Aber auch mit Thomas Reis habe ich Respekt vor, was der aus dieser Gurkentruppe da, was der da rausholt. Die können Abstiegskampf. Genau wie Bochum. Die wissen, die Mentalität ist, wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Ne? Ich glaube, in Stuttgart und bei Hertha hat man es immer noch nicht verstanden und in Hoffenheim auch noch nicht.
Genau. Und ich glaube, dass das ein Vorteil sein kann für uns, weil darf man dann ja auch nicht vergessen, wir haben halt von den letzten Vieren haben wir noch drei. Ne? Wir müssen nach Berlin zu Hertha und wir müssen nach Gelsenkirchen zu Schalke.
Ja.
Aber wir haben Hoffenheim noch zu Hause. So, und ich habe heute zum Beispiel gelesen, die Werder-Ultras haben einen riesen Aufruf gestartet, alle nach Berlin, am 22. April ist das.
Mhm.
Das wird sowieso jetzt, also die nächsten, also bis zum Hertha-Spiel, oder ich glaube Schalke ist dann danach, also sagen wir mal so, bis Ende April spätestens weißt du, ob Werder drin bleibt, bin ich mir sicher.
Ja. Ja, und bis dahin könnten wir es schon geschafft haben, ja.
Und in der Zeit haben wir, glaube ich, lass mich lügen, in der Zeit haben wir, glaube ich, Hoffenheim, Mainz, Moment, da will ich nichts Falsches erzählen. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal Hoffenheim zu Hause.
Ja.
Dann haben wir, glaube ich, in Mainz, ne?
Was sehr schwierig ist. Ja, Mainz ist Siebter oder so. Die sind ja richtig gut, ja.
Genau. Dann haben wir Freiburg noch zu Hause.
Ja.
Was auch sauschwer ist. Und dann kommt Hertha auswärts und dann kommt, glaube ich, hinterher auch gleich Schalke auswärts. Also haben wir zwei Spiele hintereinander auswärts. Und das ist dann am 29. April. Also bis Ende April wissen wir, ob wir drin bleiben. Und wobei eben mit ein bisschen Glück sogar schon ein bisschen früher.
Richtig. Und wobei ich das sogar jetzt in dieser Konstellation sogar einen Vorteil finde, Schalke und Hertha auswärts zu spielen. Weil da ist so viel Druck in dem Stadion, auf der Mannschaft und das Team steht unter Druck, da was anzubieten, wenn der Aufsteiger kommt, der aus Sicht deren Fans völlig zu Unrecht über der eigenen Mannschaft steht. Und da können wir wirklich mit diesem, na dann bietet mal was an.
Ja,
ne? Genau. Können wir da reingehen und sind psychologisch auf einer besseren Seite, als wenn wir die zu Hause hätten, glaube ich, wo wir dann sozusagen, ne, wo sich dann Schalke zurücklehnen könnte, oder was heißt zurücklehnen, aber du weißt, was ich meine, aber taktisch so spielen kann, von wegen, wir müssen hier jetzt nicht das Spiel machen.
Ja. Ne? Und mittlerweile sind wir in einem Mindset, oder sind die auch in einem Mindset, die anderen Mannschaften, die scheißen sich vor Duxch und Füllkrug in die Hose.
Richtig, zu Recht.
Die werden im Heimspiel, selbst im Heimspiel, werden die niemals volle Möhre drauf spielen, weil die ganz genau wissen, es braucht nur einen langen Ball. Wenn du die mit Hose runterwischst, dann steht das ganz schnell mal nach 35 Minuten 0-2 oder 0-3.
Genau so ist es. Ne? Und Mannschaften wie Schalke und Hertha, die, also, wenn die überhaupt Punkte holen, dann mit Konter und Standardsituationen. So, und das ist, glaube ich, recht berechenbar für uns. Also ich bin wirklich dieser eine Punkt jetzt in Gladbach, der kann wirklich noch so viel wert sein.
Das wollte ich dich jetzt nämlich mal fragen, weil in dem Kontext, ne, jetzt Länderspielpause, Fluch oder Segen?
Naja, auf jeden Fall, die lässt sich ja leider nicht vermeiden, diese blöde Länderspielpause. Insofern auf jeden Fall ein Segen, dass wir diesen Punkt gemacht haben. Ne? Denn überleg mal, jede Zeitung, jedes Medium muss jetzt 2 Wochen lang jeden Tag eine Seite voll machen. Und wie schnell du da dann medial in so einer Krisenschleife drin bist, wenn du dann den Punkt nicht holst. Ja, genau. Das ist dann so eine self-fulfilling prophecy, ja. Das ist wie bitter auch für Bayern München. Nein, ich, kein Ansatz von Mitleid dafür, für Herrn Nagelsmann. Aber für den natürlich auch ein Albtraum, dass du jetzt gegen Leverkusen verlierst und jetzt 2 Wochen lang jeden Tag Dortmund Erster ist.
Ja, und vor allem das nächste Spiel gegen Dortmund ist.
Exakt.
Ne? Ja? Und so. Die jetzt schon an, habe ich heute Morgen schon gelesen. Matthäus Zitat auf irgendeiner Kachel von Sky, ja. Wenn Dortmund in München gewinnt und auf 4 Punkte weg ist, werden die Meister.
So.
Und das hörst du jetzt 2 Wochen in jeder Zeitung.
So ist es. Und ja. Nagelsmann wird jeden Tag befragt dazu, wenn nicht von Medien, dann, ne, aber er liest es in der Zeit, er wird immer damit konfrontiert. Und solchen Schnöseln, wenn ich das mal sagen darf, passt das überhaupt? Das siehst, hast du ja schon gesehen in den letzten Wochen, hast du dem ja immer schon angesehen, wie gereizt er ist.
Ja.
Ja? Und dass das halt so ein Typ ist, dass der Sachen macht, die ein Ole Werner nie im Leben machen würde.
Ja.
Ne? Nämlich dann andere dafür verantwortlich macht, Leute mit so Zeigefinger piekst und so nach unten tritt irgendwie, so richtig fies und unangenehm wird. So, und da diese Stimmung zieht er jetzt ein, weil der Druck vor dem eigenen, das drohende Nicht-Erreichen des eigenen Minimalziels, das zerfrisst den so. Und ja, da können wir heilfroh sein. Gleicher Effekt übrigens, der sich in Hamburg gerade abspielt. Ja, dass hier jetzt 2 Wochen lang darüber spekuliert wird, wann holt Pauli den HSV noch ein?
Ja, das ist wirklich so geil. Ich habe neulich auf die Tabelle geguckt und gedacht so, huch, das ist ja schon wieder im Rahmen des Möglichen.
Unglaublich. Ich weiß noch, vor ein paar Wochen saßen wir hier und meinten, ob das eine gute Idee ist, den Timo Schulz da rauszuwerfen. Ja. Leider ja. Ja. 8 Spiele, 8 Siege von Platz 15 auf Platz 5 oder so.
Ja,
und jetzt wird hier, dass dadurch, dass der HSV jetzt 2-mal nicht gewonnen hat oder ich glaube 3-mal nicht gewonnen hat, steht hier also Bild Mopo und so. Wann holt Pauli HSV ein?
Ja.
Und das macht ja was mit dir.
Ja. Und dann spielt, und dann verlierst du in Karlsruhe sang- und klanglos und dann spielst du 0-0 zu Hause gegen Kiel und jetzt geht dem gesamten Umfeld wieder komplett die Düse.
Exakt.
Und weil sie wieder ins Frühjahr kommen, wo der HSV dem Mythos nach immer wieder den Aufstieg verspielt.
So, ja, das ist hier ein geflügeltes Wort. Woran erkennst du, dass Frühling ist? Der HSV bricht ein.
Ja.
Ne? Das ist hier in Hamburg, kennt das jeder. Ja. So. Und genau das hätte uns mit etwas Pech auch passieren können. Wenn du da und vom Spielverlauf hättest du ja auch locker eine 1-3-Klatsche kriegen können, wenn Thüram die macht. Ey, wie arrogant er den einen Thüram, entschuldige, dass ich nochmal zum Spiel zurück muss, aber weißt du noch die Szene, da stand es noch 0-0, erste Halbzeit, hinten so ein Querpass, Niklas Schmidt will den klären, will grätschen, aber grätscht ihn nicht zur Seite weg, sondern versucht ihn gegen Thüram zu blocken, verliert den Zweikampf und Thüram versucht ihn so arrogant zu lupfen mit dem Außenrist.
Ja.
Und der Ball geht weit drüber und so. Wenn er den reinmacht und wir das Ding 1-3, 1-4 verlieren, das hätte ja durchaus so passieren können.
Ja.
Dann hätten wir diese Diskussionen auch wie jetzt der HSV oder Bayern. Ne? Ja. Dann wird's auch, dann hätten wir wieder die 30 Punkte, dann wäre auch dieses von vor 2 Jahren, dieses 30-Punkte-Trauma, ne? Was ja immer mit dieser Punktzahl verbunden war. Jetzt haben wir 31, ein mehr, aber die Welt sieht anders aus.
Krass. Ja, auch wenn wir mit den 31 abgestiegen sind, aber bin ich ja bei dir, ne? Also ich glaube auch, die Länderspielpause ist jetzt zum einen, glaube ich, mit Blick auf die Personallage einfach wirklich gerade echt ein Segen, so wie du gerade gesagt hast.
Für uns Gold wert, ne? Nee, das
die
noch
kommen
gar nicht
jetzt
gesagt,
alle wieder. du hast gesagt, eher Segen, weil Punkt geholt, hast du ja gerade gesagt. Deswegen, also eher Segen sehe ich auch so, auch mit Blick auf die Personallage, denn die werden jetzt gesund und haben dann alle auch wieder jetzt wirklich nochmal 7-8 Tage Training Zeit, um sich richtig wieder auf Level zu bringen. Leo,
richtig. Ja,
bei Veljkovic ist es noch nicht klar, der könnte eventuell muskulär noch ein bisschen länger ausfallen, aber ehrlicherweise mache ich mir in der Innenverteidigung derzeit gar keine Gedanken mehr.
Nee. Jetzt, wo Chiarotti ja auch so gut gespielt hat, haben wir nicht nur 4, wir haben 5.
Ja, genau. Und jetzt kommt Grosso, ne? Grosso kommt wieder, Friedel wird wieder fit sein. So, wir werden jetzt einfach wieder auch eine andere Trainingsqualität wird Werner wieder haben, jetzt bis zum Hoffenheim-Spiel.
Richtig.
Dann ist, glaube ich, dieses zweimal Zurückkommen gegen Gladbach ist für den Kopf so wichtig.
Richtig.
Und ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Die Mannschaft wird verstehen, dass Hoffenheim ein Big-Point-Spiel ist.
Exakt.
Ne? Und die wissen, wir spielen zu Hause und die wissen, bei Hoffenheim ist jetzt der unmittelbarste Druck ist jetzt raus, weil die klar gewonnen haben. Die werden brennen, um das Ding einfach dann auch klar zu entscheiden. So, Ergebnis offen, ne? Aber ich glaube, für den Kopf und für unsere Situation ist die Länderspielpause jetzt gut, um sich zu sortieren und um Schwung zu holen. So.
Ja, und genau wie du richtig sagst, diese fast schon gruselige Grippewelle, die da umgeht, weiß man denn schon, ist das wirklich Grippe? Ich hatte ja auch schon mal den Verdacht, dass das Corona ist, weil das ja so viele Leute, so viele Spieler jetzt getroffen hat und ja auch zum Beispiel ein Grosso, der war ja 2 Wochen raus.
Ja. Jetzt. Ja, ich würde.
Hat man so krass Grippe oder ist man da einfach nur noch, ist da einfach noch ein zweiter Streifen auf dem Test oder was? Ich weiß es nicht.
Der Verein sagt ja, es läuft ja alles auch in den Medien, Deichstube und so, läuft ja alles unter Grippewelle.
Ja.
Aber du musst es halt de facto auch nicht mehr öffentlich machen, wenn es sich um Corona handelt. Und genau. Ich, also als Verantwortlicher des Vereins, würde ich auch mit Blick auf die Medien das immer so vage wie möglich halten, glaube ich.
Ja, wenn du es nicht sagen musst. Ne? Genau. Nur, wie gesagt, ich frage auch deswegen, weil hier zum Beispiel beim NDR bei mir, Corona ist zurück. Ne? Mhm. Also es findet irgendwie nicht mehr statt, aber zack, wir haben hier 4, 5 positive Fälle. Alles nicht schlimm zum Glück, ne? Alles relativ easy Verläufe. Dafür, dass man das ja bei Corona nun auch ganz anders kennt, wenn man Pech hat. Also das ist ja, es ist eben nicht eine normale Grippe, wie es so heißt, ja? Sondern es ist halt einfach immer eine Blackbox so. Aber es ist irgendwie zwar nicht mehr medial präsent, aber plötzlich wieder im Arbeitsalltag so. Und warum soll das dann bei einer Profimannschaft anders sein? Das kann ja sein. So what? Wie du richtig meintest, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dass uns die Länderspielpause in die Karten spielt.
Ja, was so das Sortieren angeht, ne?
Ja. Ja, und auch wieder fit zu sein. Und das war ja auch das, was du auch ja eben richtig meintest, worüber sich Ole ja auch beklagt hatte, dass du natürlich bei so vielen Ausfällen auch im Training einen riesigen Qualitätsverlust hast, ne?
Ja, genau. Ja, auch unter dem Aspekt ist wirklich diese Leistung in Gladbach nochmal echt nicht genügend hervorzuheben, ne?
Ja, wirklich. Das ist wirklich so.
Naja, und wir haben jetzt gerade schon über das anstehende Programm gesprochen. Das wird jetzt wirklich eine ganz spannende Zeit, ne? Und da kannst du halt eben wirklich, jetzt schon dich der größten Sorgen entledigen, wenn du konzentriert bleibst und motiviert bleibst und nicht schleifen lässt. Und deswegen auch das Gladbach-Spiel nochmal herangezogen. Den Eindruck machen sie nicht.
Nee, richtig.
Ja, vielleicht hast du in den nächsten 4 Spielen mal ein Spiel dabei, wo du denkst, ach komm Leute, echt jetzt? Aber sie haben diese Saison, diese Situation 4, 5 Mal gehabt und sind immer im nächsten Spiel stärker wiedergekommen.
Ja.
Und deswegen habe ich wirklich die Hoffnung, dass es dieses Mal wirklich zu Recht hervorgehoben von Werner und den Verantwortlichen von Werner absolut nicht vergleichbar ist mit der Abstiegssaison.
Ja, richtig. Und wie gesagt, also wir hatten zwar ein bisschen reißerisch da das P auf dem Trikot die letzte Ausgabe genannt, aber so richtig Angst vorm Abstieg hatten wir ja jetzt auch nicht. Aber das ist jetzt schon durch diesen einen Punkt und durch diesen Auftritt und auch die Interviews von Ole und so und dann danach, also habe ich auch mittlerweile wirklich ein ehrlich gutes Gefühl und nicht nur aus Zweckoptimismus raus irgendwie.
Ja, aber wie gesagt, der manische Sieger, das geht rauf und runter und ich will auch nicht ausschließen, dass wir nach der 1-2 Niederlage in Mainz in 3 Wochen, dass der Sieger dann nochmal wieder Panik schiebt, wie gesagt, solche Wochenenden, solche Spiele sind dann Balsam auf die Panikseele. Ja. Deswegen, das hilft mir schon gut.
Aber würdest du den Conference League erreichen wollen überhaupt?
Ja, klar.
Okay.
Wenn sie schon, das wäre einfach ein Ausrufezeichen. So, ja. Und ich glaube, so bescheuert das klingt, für eine Mannschaft wie Werder wäre das Erreichen der Conference League auch einfach nochmal beispielsweise ein Argument auf dem Transfermarkt.
Ja, das kann sein. Lohnt sich das denn finanziell? Ich weiß es gar nicht genau.
Oder ich glaube ja, aber irgendwie, lass mich lügen, ne? Aber ich glaube erst ab Viertelfinale oder ab Halbfinale oder so. Also, aber darauf würde ich ehrlicherweise auch nicht gucken. Ich glaube, dass das einfach wieder ein Ausrufezeichen in den Verein wäre und hier und da möglicherweise ein Argument, dass du eben nicht dir einen Mittelfeldspieler vom aufstrebenden Zweitligaclub an Land ziehst, sondern eventuell von einem Mittelklasseverein in der Ligue 1 oder so, die ja. dir einen Laminar kaufen kannst vielleicht.
Ja.
Aber gut.
Gib auf.
Ja. Nein, niemals.
Ja, niemals.
Ja, aber also guck mal, dann haben wir doch jetzt im Prinzip eigentlich die Gladbach-Geschichte und die aktuelle Situation bei Werder ganz gut abgebunden. Wir hatten uns ja schon darauf verständigt, ne, wir machen auf jeden Fall vor Hoffenheim nochmal eine.
Ja, Folge. Mindestens noch eine. Mindestens ich sehe das auch nicht ein, hier unseren Wurm-Podcast-Rhythmus zu unterbrechen, ja. nur weil Hansi Flick ein Spiel gegen Peru plant. Also ja, wirklich.
Und gegen Belgien.
Ja, wer sind wir denn?
Ja, ja. Nee. Übrigens, da bin ich ja mal sehr gespannt, wie Fülle sich da anstellt. Ne? Also, wenn diese beiden Länderspiele einen positiven Aspekt haben, dann doch, dass Lücke sich in der Nazio festspielen kann.
Ja, zumindest das einzige Argument, mir das anzugucken, sein Dreierpack gegen Peru.
Ja, genau. Spielt Guerrero eigentlich noch?
Ja, Guerrero und Pizarro.
Oder ist er wieder für 5 Spiele gesperrt, weil er irgendwelche Flaschen geschmissen hat?
Weil er irgendeinen Linienrichter umgegrätscht hat. Ja. Guerrero, Pizarro, naja, und wer weiß, ob dann nicht nach dem Peru-Spiel Dux für Berisha nachnominiert wird.
Ja. Ne? Ja, genau.
Weil Berisha auch im Training Augsburg-Skills 7 Gegenspieler verletzt oder so, ich weiß es nicht.
Duxi für die Nazio-Elf, du da.
So.
Ja, aber das ist eine schöne Schleife auch mit den Duxch-Tales, diese Folge zu beenden. Mein Lieber, hat wieder richtig Spaß gemacht.
Fand ich auch.
Ich würde sagen, wir verbleiben so, dass wir uns spontan entscheiden, wann immer im Werder-Kosmos nochmal was passiert, ob wir noch eine zwischenstreuen, aber ja. Mindestens eine vor Hoffenheim. Am 2. April ist das Spiel.
Ja, das ist ja erst Sonntag, ne?
Genau.
Sonntag, es ist ja noch echt lang. Na gut, okay. Hm?
Aber könnte dann auch zusätzliche Motivation sein, wenn man sieht, unten patzen alle und wir können durch einen Dreier wieder wegspringen. Juhu!
Yes.
In diesem Sinne, mein Lieber und in diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, drücken wir die Daumen, pusten wir ein bisschen durch und setzen zum Sprung an für die Woche vor dem Hoffenheim-Spiel und bis dahin wünsche ich euch und wir euch alles Gute.
Zum Sprung, du, wie so ein grüner Panther.
Naja,
so grüner ist bei mir, Panther.
Ist bei mir eher die übergewichtige Katze vom Nachbarn, aber okay.
Spring, Garfield, spring.
Ja. Nicht ohne meine Lasagne. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut.
Gute Woche. Gibt ja gar kein Spiel. Bis nächste Woche.
Tschüss.